God changed him that conference in Uppsala. And then said, I have a train. And when he said that, we all listened because we have seen that train before. Yeah. It's 14 wagons. And then he said, you can have Bibles, you can have hospital equipment, you can have 100 preachers on it. Mm-hmm. KGB, we arranged it.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Welcome, 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 welcome. Hey, schön, dass du da bist. Wow, jetzt habe ich aber hier ganz schön raushängen lassen, du. Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und Freunde, ich liebe es immer noch. Einige Interviews hinter mir, einige Dinge, die sehr gut waren, sehr tief, für mich augenöffnend tatsächlich. Und ja, eins von denen verfolgen wir schon 2 Wochen und werden auch diese Woche wieder weitermachen. Aber zuallererst unsere Reihenfolge natürlich. Wir reden zuerst über das Wort Gottes, beziehungsweise reden wir das letzte Mal mit Frank über die EKD, die evangelisch-christliche Kirche Deutschlands. und über Homosexualität. Und also ich freue mich wirklich, weil ab nächster Woche, nee, Schmarrn, in 2 Wochen erst tatsächlich, ist es mir gelungen, einen Homosexuellen zu finden. Das klingt jetzt irgendwie blöd. Nein, einen Same-Sex Attraction heißt es tatsächlich, für jeden, der sich dafür interessiert. Same-Sex Attraction ist etwas anderes als homosexuell, beziehungsweise wird es ein bisschen anders definiert, aber das bekommt ihr in 2 Wochen mit. Wir schneiden das Thema Homosexualität ein bisschen an und also mit der EKD jetzt noch, die letzte Episode, aber in 2 Wochen, Leute, freut euch drauf. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Michael und Steve reden über Gemeinde-No-Gos. Und als Gast haben wir Carl Gustav Severin von Sverige, von Schweden. Er ist Evangelist und Prediger und bei Livets Ord oder Word of Life in Schweden. Ich glaube sogar Pastor, wenn ich mich nicht täusche, aber ich will mich jetzt nicht täuschen, deswegen sage ich einfach mal, er ist ein Prediger da. Und wir erfahren so ein bisschen die Geheimnisse einer Ehe. Ich glaube, es waren 48 Jahre, wo er verheiratet ist mit seiner Frau und als Evangelist oder Reisedienstler im Auftrag Jesu ist es ja manchmal nicht so leicht, bei der Familie die ganze Zeit zu sein. Und man ist ganz oft weit weg. Wir hatten zum Beispiel Tobi Klei, der gesagt hat, nee, ich mache 100 Tage, glaube ich, im Jahr und mehr mache ich nicht, außer meine Frau sagt, okay, kannst du weitermachen. Und genau, er erzählt, was seine Tochter so ein bisschen darüber gesagt hat. Auch übrigens interessant, dass er von der Ukraine erzählt. Also ich habe das jetzt nicht geplant, ne, mit dem Krieg, dass ich jetzt unbedingt ihn nehme, weil er über Ukraine spricht. Aber ich finde es sehr interessant, wie Gott so manche Sachen zusammenfügt und auch vielleicht zur richtigen Zeit hier rausballert. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn du das heute hörst oder wenn, wann auch immer, heute, weil heute hörst du es ja. Ja, Gott hat da mit Sicherheit in diesem Podcast etwas für dich, auch wenn es nur ein Satz ist. Und manchmal hören wir so Podcasts einfach weg. Also ich höre oft Podcasts einfach weg und habe Hauptsache was im Ohr. Aber da müssen wir manchmal vielleicht auch innehalten oder uns den Podcast bewusst anhören. Jetzt nicht nur diesen Podcast, sondern auch, was weiß ich, was für welche, Push-Podcast, Spiegelbild-Podcast, was gibt es noch für tolle Podcasts? Urban Life Church Podcast kann ich nur empfehlen. Die haben richtig gute Predigten tatsächlich. Hier Grüße an die Urban Life Church. Auch Jesus. Neubrandenburg, sehr gute Predigten. Genau. Aber jetzt machen wir weiter im Programm. Und zwar hört ihr jetzt zum letzten Mal Frank mit der Evangelischen Kirche Deutschland und wir kratzen ein bisschen an der Homosexualität.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Frank bei mir, Vikar aus der Evangelischen Kirche. Hi Frank.
Hi Steve.
Du hast mir erzählt, es gibt auch katholische Vikars.
Ja.
Wir kreisen ein bisschen so über Homosexualität oder um Homosexualität und die evangelische Kirche und ihre Stellung dazu, die keine ist, habe ich so ein bisschen die Vermutung, beziehungsweise jeder kann ein bisschen machen, was er will, interpretieren, was er will und dadurch auch segnen oder eben nicht segnen, wen er will.
Ja, könnte man so sagen, sicherlich, ja.
Ja. Okay, meine Frage ist so ein bisschen, weil Katholiken sind ja nicht ganz so, ne? Also die haben da schon ein bisschen so, hier da geht nichts, kannst du gehen.
Genau, ja.
Sind die besseren Christen? Oder schlechteren? Man weiß es nicht. Aber ja, was hältst du davon?
Also Steve, jetzt erstmal, grundsätzlich gibt es ja keine besseren und schlechteren Christen. Ja.
Ach so.
Ich glaube, die legen ihren Fokus auf was anderes, ja. Wo jetzt zum Beispiel die evangelische Kirche sagen würde, wir müssen noch mehr auf das Seelsorgerliche schauen, ja, auf die Person an sich. Was tun wir auch der Person damit an, wenn wir das jetzt so verdammen, ja? Würde die katholische Kirche halt sagen, hier geht's rein um den Punkt, ja. Sehen wir als Sünde und deswegen verdammen wir das,
ja.
Und das ist natürlich der Fokus liegt woanders in der Diskussion und ich glaube, beide machen es falsch. in dem Hinblick, ja.
Okay, wie wäre es denn richtig in deiner Sicht?
Oh, kacke, das hat sich jetzt angeboten. Ne? Ja, wie wäre es denn richtig? Also, ich kann immer nur für mich sprechen, natürlich nicht. Ich weiß, es gibt keinen Konsens darüber in der Evangelischen Landeskirche, ja. Der Gedanke ist, man lässt Sachen nebeneinander stehen, weil es nicht heilsentscheidend ist, ja.
Ja.
Wo ich nicht ganz zustimme, ja.
Würdest du sagen, ist es heilsentscheidend?
Nein, aber ich denke, der Punkt ist, wenn wir uns nicht einig sind, was Sünde ist und was nicht, wenn ich Sünde anfange zu segnen, ja, dann segne ich das, was mich von Gott trennt. Ja? Und das ist ja das ganze Problempunkt, warum Christus sterben musste, damit wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Ja? Also wie kann ich da das Gegenteil segnen? Ja?
Ja.
Und da spielt natürlich auch die Rolle der Hermeneutik. Also wie lese ich die Bibel? Verstehe ich sie mit? Ja? Wenn ich das jetzt zum Beispiel jetzt hier solche klassischen Stellen zur Homosexualität, Römer 1 oder sonst was, 1. Korinther 6, wenn ich die jetzt anders lese, ja, anders interpretiere, was heißt das dann für mein restliches Schriftverständnis? Was heißt das dann für die Worte Jesu? Ja? Haben die immer noch diesen Stellenwert, diesen krassen Charakter? Ja? Halte deine andere Wange hin, wenn dir jemand draufhaut. Ja? Oder interpretiere ich dann auch wieder rein? Oder sage ich dann zum Beispiel bei Römer näher oder beim 1. Korinther Stelle, ja, das ist jetzt Pauli, das ist die Interpretation von Paulus jetzt, was hier Liebe ist und was nicht. Ja? Aber das ist ja nicht das, was Gott will vielleicht.
Und weißt du, was da steht in 1. Römer, dass der Kunde, wollte ich schon sagen, der
Hörer, dass sie sich ihren widernatürlichen Naturen zugewandt haben oder so. Ich kann es nicht, tatsächlich, das ist so eine Stelle, die lerne ich jetzt nicht auswendig. Ne?
Okay, wo steht jetzt 1. Korinther?
1. Römer? Römer 1, 26, glaube ich, oder 27 müsste es sein.
Da steht bei mir, ich lese es euch vor, deswegen hat Gott sie dahingegeben in die schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen. Verlassen, sind in ihre Begierden zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Ja, aber das kann man ja nicht als Homosexualität, das ist doch kein direkter Bibelvers. Also ich finde interessant, dass Leute das lesen können und dann sagen können, naja, das hat auch mit Homosexualität nichts zu tun, sondern mit Knabenschändung. Oder war das nicht so?
Ja, also das spielt alles ein bisschen mit rein. Ich glaube, 1. Korinther 6, da geht es vor allem darum, es geht auch um Gnadenschändung. Also es gibt verschiedene Teile von diesem Diskurs, ja, aber die Argumente, die dagegen angeführt sind, quasi das nicht als Sünde zu sehen, ja, oder ja, wird halt gemeint, na, erstmal haben wir eine ganz andere Lebenswelt als damals. Mhm. Also das ist die These. Ich stelle erstmal die These vor, ja, weil ich würde da auch widersprechen. Ja.
Ja.
Erstmal hat man eine ganz andere Lebenswelt als damals. Ja. Mhm. Wie Homosexualität spielt sich heute in verlässlichen Partnerschaften ab. Mhm. Damals zum Beispiel nicht. Damals war das ein Zeichen von Macht. Ja. Wenn du deinen Knaben hattest, deine Lustknaben, ja, wie es auch damals üblich war, im antiken Rom zum Beispiel, ja. Mhm. Dann war das ein Statussymbol, ja. Den durftest du, es war total angesehen, ja, wenn du als verheirateter Mann deinen Lustknaben daheim hattest, mhm. ja. Was du nicht durftest, war halt dann, dass das auf Gegenseitigkeit warst. Es war ein eindeutiges Machtverhältnis. Hier mhm. ist der Ältere und der missbraucht halt den Jüngeren, ja. Mhm. Und dann wird es nicht Gebrauch, aus meiner Sicht ist es Missbrauch, aber.
Okay, aber ja. Der Depp, wie ich mich selbst sehen würde, oder der Törichte oder Ungebildete, der weiß das ja nicht. Also ich weiß doch jetzt nicht, wenn ich meine Bibel lese, ah ja, damals in Rom, da hatte jeder so einen Lustknaben und es spricht jetzt davon, weil für mich steht da halt Frau und Frau und Mann und Mann und da steht nicht Junge und Mann.
Genau.
Also
ja, das ist auch einer meiner Punkte. Also man kann da verschiedene Dinge reinlesen, mhm. ja. Na, zum Beispiel auch, welche Wörter hier Paulus benutzt, mhm. ja, dass er gar nicht so die gebräuchlichen Wörter für Homosexualität hier benutzt, mhm. In seinen Stellen, die halt vielleicht sonst ganz üblich sind zu benutzen oder so, ja, und dann wird halt, werden sagen, die halt, ja, der Paulus, der kannte das wahrscheinlich nicht mal richtig, der hat davon nur gehört oder so, ne, mhm. Und andere würden jetzt sagen, jetzt nicht bei der Römerstelle, glaube ich, aber ich bilde mir ein, bei der Korinther- oder Timotheus-Stelle, ich weiß es nicht genau, tatsächlich, mhm. dass man das eher in so kultischen, na, hier Fruchtbarkeitskulten verortet oder mhm. sowas und dass darin Paulus seine Kritik ist. Ja? Mhm. Und all das ist aber Interpretation aus meiner Sicht. Ja?
Ja.
Das ist auch keine gute Exegese, ja? Weil du schießt dich da auf was ein, ja? Das ist dann, du liest etwas in den Text hinein, was da gar nicht ist. Hier geht es erstmal, Paulus redet davon, dass da wieder natürlich Geschlechtsverkehr mit Mann und Mann und Frau und Frau gesucht worden ist. Ja.
Mhm.
Und aus meiner Sicht ist erstmal wurscht, was man da alles reinlesen kann, ja, mhm. weil es geht darum, Paulus hat es einfach so, wir haben nicht viele Stellen, ja?
Ja,
aber er hat es da so offen formuliert, er hat sich nicht auf was Bestimmtes eingeschossen, ja,
mhm.
Wo andere auch wieder dranhängen, zum Beispiel jetzt noch vielleicht noch ein anderes Argument zu suchen ist, Paulus bezieht die Natur hier ein, ja,
ja.
Also dieses, jetzt muss ich mal selber kurz gucken, nein, er bezieht sich, und da macht man oft einen Bezug zum Plato von Alexandria, ja, der mhm. auch von der Natur redet, dass quasi, dass Paulus hier darauf bezieht, was widernatürlich ist in der Gesellschaft, ja, weil es von der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, mhm. deswegen ist es jetzt widernatürlich, ja.
Okay.
Macht das Sinn?
Ja, ja, also dass ich jetzt zum Beispiel nicht verstehe, wenn sich zwei Männer küssen, deswegen ist es widernatürlich, aber im Prinzip
genau,
ist es
wenn die wurscht. Gesellschaft es so sehen würde, ja. ja.
Dann wäre es natürlich.
Genau. Okay. Mhm. Und da würde ich aber sagen, das ist wieder, da versuchen wir durch einzelne Worte, ja, Physis wäre das im Griechischen, einen Zusammenhang herzustellen, um besser zu verstehen. Ja? Diese mhm. Stellen sind ewig krass umstritten. Ja?
Mhm.
Aber wenn du dir allein die neutestamentliche und alttestamentliche Textbasis anschaust, ja, dann ist Homosexualität wird erstens nie gut geheißen und zweitens wird immer als Sünde in diesen Kontexten angebracht. Ja? Und auf mhm. was sich halt dann manche Leute stützen, ist, ja, aber wir wissen doch gar nicht, so viel hat er doch gar nicht dazu geschrieben, ja.
Mhm.
Und wir können doch nicht die, dann kommen auch Argumente wie, wir können doch nicht die Bibel als unsere, nur die einfach Bibel lesen und daraus ethische Werte und Vorstellungen für heute ziehen, weil das ist doch eine ganz andere Lebenswelt, in der die Bibel stattfindet. Ja?
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, dass der Hörer dich ein bisschen auch versteht.
Ja.
Mir geht es oft so, dass wenn ich in Radio oder sonst irgendwas höre oder auch Podcasts, dass es immer von den fundamentalistischen Christen geredet Ach, wird.
Ja.
Und ich oft mir denke, dann bin ich einer. Also ich glaube, die Bibel, ich kann diesen, mein Intelligenzquotient ist nicht so hoch, ja. dass ich jetzt da was mehr reininterpretieren kann als, das ist mein Fundament und darauf ja. stütze ich mich.
Genau.
Aber wärst du auch so einer, der sagt, also wir müssen jetzt nicht die Bibel im Kontext lesen und hier mit bla bla bla, sondern dass du sagst, okay, das ist das Wort Gottes und darauf will ich mich stützen.
Ja, also ich bin da ganz bei dir, das ist das Wort Gottes, darauf mhm. muss ich mich stützen. Dabei kann es mir helfen, zu verstehen, in was für einer Lebenswelt hat damals Paulus gelebt. Ja?
Mhm.
Aber ich kann nicht, tue mir ganz schwer, dann was anderes reinzulesen, als was ich dort habe. Ja? Ich kann, ja. tue mir ganz schwer zu sagen, okay, nur weil unsere Zeit jetzt gerade so ist, mhm. Müssen wir das, können wir das auch so verstehen. Ja? Damit tue ich mich wirklich.
Dir fehlt die Fantasie.
ja. Vielleicht, nein. Und da musst du fundamental, also bei diesen Begrifflichkeiten, ja, klar könntest du dich jetzt fundamentalistisch bezeichnen. Mhm. Ich würde dir raten, es nicht zu tun, ja, weil es diese Begriffe werden, genauso wie evangelikal, werden in den Medien, werden auch in der wissenschaftlichen Literatur. Es ist, wer sagt, was ist denn ein Fundamentalist? Was ist denn ein Evangelikaler? Ja, die einen sagen, ja, die Fundamentalisten sind die, die wirklich noch halt Auge um Auge, Zahn um Zahn anwenden. Ja? Mhm. Und andere würden sagen, ja, ich stütze mich auf die Bibel als mein Fundament. Ja? Ja. Und dann musst du aufpassen, in welchen Topf du dich schmeißt. Ja? Aber gleichzeitig liegt es eher daran, weil halt die Begriffe richtig polemisch gegen eine bestimmte People Group verwendet wird. Ja? Da wird gesagt, ja, der ist evangelikal, der ist fundamental. Dann ist das schon mal falsch. Ja?
Ich glaube, ich lade dich öfter ein. Du ziehst mich da öfter mal am Schopf aus der Scheiße hin, die ich mich da reinrede. Hättest du ja letzte Woche oder vorletzte auch schon machen können, wo ich da einen Vergleich gemacht habe. Kein Vergleich, aber,
ja, ja, aber
wo man es falsch verstehen
hätte können. Das, ja, man muss immer das Gute sehen im Menschen, Steve. Ja, man darf nicht die Leute an einem Satz.
Richtig. Jetzt ist es ja so, meinst du, das ist heilsentscheidend, dass man, ob man jetzt, das ist jetzt eine harte Frage vielleicht, aber ob man jetzt homosexuell ist oder nicht? Also wir drehen uns jetzt tatsächlich nicht mehr so viel um die EKD,
ja.
Aber ich finde, dieses Thema interessiert mich so und vielleicht fehlt mir auch da die Distanz zum Hörer, weil ich mir denke, wir reden jetzt eigentlich so unter Freunden und es stehen nur zwei Mikrofone mit dabei. Und vielleicht hast du da noch diese Distanz, die gut ist.
Aber das sind wir aber auch wieder bei diesem Punkt, ne? Wir reden jetzt über was, ja, und verletzen wahrscheinlich x Leute mit unseren Worten. Ja?
Was wir aber nicht wollen.
Was wir natürlich
aber
nicht wollen.
Aber ich will es verstehen.
Wir wollen sachlich versuchen, richtig, darüber zu reden. Ja? Ja. Aber natürlich fließt alles damit ein.
Ja.
Wobei ich auch jetzt schon sorry sagen muss jetzt gleich, ja, weil
ja, aber da muss ich mich für jeden Satz entschuldigen.
Ja,
also genau, sorry, da bin ich dann zu stumpf.
Ja, genau. Und das ist, aber das ist ja auch was wir in unserer Gesellschaft ein Stück weit verlieren zurzeit. Ja, wir haben ja, sorry, jetzt hier
Bunny Trail. Mach.
Aber wir haben ja, wir senden immer ganz viele Ich-Botschaften aus. Ja, ich fühle mich so, ich denke so. Ja, und das Problem ist aber, wir können nicht mehr, wir tun uns ganz schwer, sachlich damit auseinanderzusetzen mit manchen Themen, glaube ich, als Gesellschaft, weil wir immer alles dann gleich, oh, der hat mir jetzt widersprochen, aber es war ein persönlicher Angriff auf mich, weil ich fühle mich doch so oder ich denke doch so,
ja,
und ich will das doch so, ja. Also ist eine Äußerung, ich kann, ne, wir tun uns schwer, über was zu diskutieren, weil es immer gleich auf das Persönliche geht. Und da haben wir echt ein Problem, ja. Ich meine, der Vorteil daran ist, dass wir wirklich mal gelernt haben, dass wir Leute verletzen mit Worten ständig, ja. aber ich denke nicht, dass die Lösung ist, hier auf Englisch sagt man immer auf Eggshells, um jemanden rumzulaufen.
Eierschalen.
Auf Eierschalen rumzulaufen, ganz vorsichtig. Ja? Das hilft ja auch nichts.
Das stimmt. Was glaubst du denn, was so die Zukunft für die EKD, um da wieder zurückzubringen, zu kommen, ist mit Homosexualität? Also es gibt ja jetzt homosexuelle Pfarrer. Das wäre, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. Weil wenn man ja irgendwie schon dieses Mann und Mann soll nicht liegen und sowas, ob dann jemand Stellvertreter sein könnte für Gott, wobei ja dann der Pastor, mit dem wir geredet haben, gesagt, ja, aber soll dann der Stolze, der im Lobpreis singt, soll der dann auch nicht mehr singen? Wann fängt es denn an, wann hört es denn auf? Und das ist auch so ein Thema, ne? Also ich als Jugendleiter habe schon wahrscheinlich einige Jugendliche verletzt, weil ich deren Motivation hinterfragt habe, beziehungsweise auch Sachen, die ich in der Bibel sehe, was nicht okay sind und dann halt aus Ämtern rausgenommen habe, wo ich gesagt habe, sorry, aber ich sehe das so. Und dann bin ich aber in dem Zwiespalt, ich bin das größte Arschloch von den Ganzen. Also ich bin dann derjenige, der, keine Ahnung, seine Frau nicht ehrt, der dann Frauen hinterher schaut, Pornofilme schaut, was weiß ich was schaut, aber nimm dann jemanden und sag, also du kannst jetzt nicht, weil du bist mit deinem Freund zusammengezogen, ciao. Also
ich hasse dieses Thema.
Ja, sind wir doch so mal bei einer super Erkenntnis, ja? Ja.
Sünde bleibt erstmal Sünde, ja. Und deswegen tue ich mir zum Beispiel auch schwer bei der Segnung homosexueller Paare, weil ich dann sage, ja, jetzt hier segne ich die Sünde, ja. Aber gleichzeitig muss ich auch sehen, ja, gleichzeitig bin ich selber Sünder. Ich lüge, ich ehre nicht meine Frau und so weiter. Du hast eine riesen Aufzählung gemacht, können wir weiter fortführen. Erstmal diese Erkenntnis, dass wir alle die Vergebung brauchen, die ist wichtig, ja. Und gleichzeitig, klar könnte ich jetzt sagen, ja, sündige tapfer, damit die Gnade noch größer wird, ja. Und auf der anderen Seite sehe ich gerade zum Beispiel bei Homosexualität, wenn ich da jetzt ein Paar segne, die so lebt, dann ist es anders. Dann will ich da auch gar nicht mehr raus aus dieser Sünde, ja, aus meiner Sicht, ne? Weil ich ja in dieser Ehe Beziehung leben will.
Das du gibst keinen Ausweg mehr. Also du verschließt quasi diese Ausweg.
Wenn ich lüge, ja, okay, dann gehe ich in diese Lüge hinein, ja. Aber danach, ich will da raus, eigentlich. Ja. Und ich glaube aber, wir leben alle Lügen, aus denen wir nicht raus wollen und die wir höher setzen als Gott in unserem Leben, von der Priorität her. Ja. Genau, aber also das, verstehst du mein Problem, ja? Das ist dann was, ich hau noch einen Segen obendrauf auf das, was ich gerade getan habe, und ich mache es noch auf Dauerhaftigkeit für mein Leben lang angelegt. Ja? Womit ich dann schon, ich finde, du bringst da ein klares Statement raus, gerade als Gemeindeleitung, als Pfarrer zum Beispiel oder Pfarrerin, bringst du da, hast du ja ein Statement damit, das du dann transportierst, ja? Nämlich, dass Sünde erstmal in Ordnung ist, und das ist es eben nicht.
Aber ja, ist es dann nicht so, also weil ich das ganz oft gehört habe eben, sorry, wenn wir überziehen, aber das ist jetzt die letzte Ding, aber wir müssen jetzt einfach überziehen. Viele sagen dann, ja gut, du bist ja Pharisäer dann, weil du machst ja genau dasselbe. Oder wer sagt denn, jetzt zum Beispiel mit dem Pärchen, wo ich gesagt habe, okay, den Dienst kannst du nicht mehr weitermachen, weil du jetzt mit deinem Freund zusammenziehst. Ja, aber XY schaut vielleicht Pornos an oder du schaust Pornos an oder was auch immer. Ich weiß, ne, also man jetzt zusammenziehen ist ein bisschen was anderes als heiraten, weil die können wieder auseinanderziehen und dann haben sie vielleicht nur Sex gehabt, in Anführungszeichen, und haben sich da nur den Schaden zugefügt. Aber wie schaffe ich denn diese Balance, diesen Spagat? Also weil du bist ja jetzt hier an der Quelle, ne? Du bist derjenige, der zum Beispiel sagt, ich segne dich, Franz und Fritz nicht. Aber jetzt mal, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber schlag meine Frau. Aber also da ist man doch in einem Gewissenskonflikt. Also ich bin zumindest in dem, aber wie handelst du das?
Ich glaube, den haben wir immer, ja. Natürlich schau erstmal den Stachel in deinem eigenen Auge an, ne? den Balken in deinem eigenen Auge, ja, an. Bevor du den Stachel bei dir selber, nee, Schatz. Ja. Klar, bin ich immer an dem Punkt, ja. Aber ich denke, wir müssen darüber auch hinausschauen, ja. Nur weil ich selber Sünder bin, heißt es nicht, dass es gut ist, ja. Und nur weil andere Sünder sind, heißt es nicht, dass ich nur auf die immer zeigen muss, ja. Ich muss immer zu mir selber zurückkommen. Und jetzt gerade, da hast du auch einen Punkt der Rolle gerade angesprochen für mich. Wenn du im Amt deiner Gemeindeleitung bist oder jetzt hier, du bist doch hier großer Lobpreiser, ne? Habe ich schon gehört, ja. Ganz begeistert, du warst sogar bei uns schon zu Gast in der Gemeinde, richtig toll.
Ja, ja. Danke. Das ist nicht das Thema. Hier die schwierigen Probleme wollen wir bereden.
Ja. Und es ist wirklich ein Problem, ja, weil ich sage, auf der einen Seite willst du da Vorbilder auch haben, ja, du brauchst Vorbilder im Glauben, haben wir schon immer gebraucht, ja, und auf der anderen Seite sind es alles Sünde.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich auch für mich immer wieder versuche zu lösen. Ich denke nicht, dass die Lösung ist mittlerweile, dass wir da nur die möglichst Heiligsten da vorne hinstellen, weil keiner ist, jeder sündigt.
Ja, aber könnt ihr da nicht ein so homosexueller Lobpreis leiten?
Ja, aber ich denke, ja, das ist echt spannend. Aber ich denke, es muss immer klar sein, dass Homosexualität Sünde ist und nicht gut geheißen wird von dem. Ja? Dass der nicht dann vorne steht in seinem Gebet und sagt, ja Gott, und bitte segne jetzt alle praktizierenden Homosexuellen unter uns oder so. Ja.
Also du hättest jetzt kein Problem.
Alter, was laber ich hier? Oh mein Gott.
Nein, aber hättest du kein Problem damit, sagen wir mal, du hast eine Gemeinde und einen Orgelspieler, weil du bist ja in der evangelischen Kirche, gibt es ja keine E-Gitarren, der ist Homosexualität. Da hättest du kein Problem, weil er, oder sagen wir mal doch, ein Lobpreisteam, weil das ist ja mehr präsent als ein Orgelspieler. Der macht da Lobpreis, ist okay, der leitet das Ganze, ist okay.
Ich habe dazu tatsächlich vor ein paar Jahren eine Stellungnahme von der, ich bilde mir eine anglikanischen Kirche gelesen, ja. Die wurde ins Deutsche übersetzt und da ging es eben darum, wie gehe ich mit solchen Fällen um, ja. Und die haben das eigentlich natürlich sehr ausführlich gelöst, aber in aller Kürze war die Essenz davon, diese Leute können Gruppenleiter, Lobpreisleiter, sonst was sein, ja. Aber es muss immer klar sein, dass immer klar ist, was sie jetzt erzählen von Gott, ja, dass sie nicht ihr eigenes subjektive Empfinden da rein, sondern wirklich bei dem bleiben, was die Gemeinde, was auch der Konsens, der christliche Konsens ist, ja. Ja, und was ist der jetzt natürlich wieder, der christliche Konsens, ja?
Ist Interpretationssache nach der EKD.
Ja, in dem.
Oder nicht?
Also ja, in vielen Punkten sicherlich, ja. Und da ist, glaube ich, das Problem mittlerweile, ja, dass eben viele das gutheißen, ja, das ist sagen, ist überhaupt gar kein Problem, ja, genauso wie, dass ich dann vielleicht in Beziehungen, wo ich nur One-Night-Stands habe, lebe, ja, also beziehungsweise keine Beziehung mehr und das trotzdem okay finde, ja,
weil
ich lebe halt mein, ja, zum Beispiel, ja, wo ich dann halt auch kritisieren würde, ja, weil das ist, da habe ich in diesen Momenten, stelle ich aus meiner Sicht, ja, stellt man die eigenen Bedürfnisse über das, über Gottes Wort, ja, über das, was ich in der Bibel finde. Und gleichzeitig habe ich aber dieses Problem, ich biege mir die Bibel halt dann so ein bisschen Bibelbastelbogen-mäßig zurecht. Der Biwabo.
Mit vorperforierten Seiten. Okay, wir müssen hier Schluss machen, weil sonst wird es zu lang. Wir sehen uns wieder und wir hören uns auch wieder. Und lieber Hörer, du wirst auch Frank öfter wahrscheinlich hören, weil es interessante Sachen sind, die wir da besprechen. Und wir wollen auch sagen, wir haben jetzt nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen.
Ja, ja, das muss man echt sagen. Ja, also da haben wir sicherlich jetzt viel gelabert.
Ja, aber das macht ja nichts. Ja. Also weil, sag uns mal deine Meinung dazu, zur Homosexualität, zu dem, vielleicht auch wie du die evangelische Kirche empfindest oder siehst. Genau, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder, Frank. Ich danke dir vielmals dafür.
Gern.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Mensch, Michi, wir sind ja auch zwei, die anecken. Wir sind ja jetzt nicht jemand, der... wir klammern auch mal mit dem Pudersack.
Ah ja.
Pudern auch mal mit dem Klammersack.
Aha.
Aber so Gemeinde-No-Gos, das sind ja auch ein paar interessante Themen dabei. Also,
das wäre jetzt eigentlich so dein Thema, oder?
Steve. Ja, da kennen mich ja die Hörer schon ein bisschen, dass ich ein Kind gesagt habe, als Teufelskind bezeichnet habe, angeblich. Habe ich das einmal erzählt? Ja,
bestimmt, ja, hast du schon mal erzählt. Ja, 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 genau. Mhm.
Ja, aber so No-Gos ist interessant. Hast du da eins,
Michael? Naja, also ich finde, also was immer mal gern gemacht wird, ist halt einfach, wenn die Kollekte rumgeht, dass man dann so zu zappeln anfängt und dann so ganz kurz und so tut, als ob man auf die Toilette muss.
Ach so, zappeln, ich dachte, der Heilige Geist
schmeißt dann um. Das wäre auch was. Ich bin so getatscht, dusch, weitergeben.
Gibt es aber auch auf der anderen Seite tatsächlich, und zwar, wie Olli Bagno bei uns war, weil den kann man ja auch einladen und ein wenig so von vorne interviewen und über seinen christlichen Glauben und sein Leben erzählen lassen. Da haben wir ja auch, wie es sich gehört, eine Kollekte eingesammelt für jemanden, der das Wort verkündigt oder vorsteht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Weil ich wusste, derjenige, der den Gottesdienst leiten wird, oder ja, den Gottesdienst leiten wird, der könnte das ins Lächerliche ziehen, beziehungsweise auch ein bisschen unangenehm machen.
Ja.
Habe ich das super gemacht, wie man das halt so macht, auch gar nicht peinlich und sowas. Und auch jetzt nicht irgendwie, dass der Olli am Hungertuch nagt, was er ja nicht macht.
Also nicht so peinlich betteln.
Richtig, ne? Ja, genau. Und dann aber auf der anderen Seite hat er dann nochmal das Mikrofon genommen, dieser andere, der den Gottesdienst geleitet hat. Und dann hat er ein No-Go gemacht, und zwar, jetzt lass mal nochmal den Korb durchgehen. Und jetzt haben wir nochmal was ein. Und jetzt fragst du Gott mal, was du geben sollst. Ja. Und dann hat er nicht das dabei gelassen, sondern jetzt legst du nochmal 10 Euro drauf. Mhm. Oder das Doppelte.
Ja.
Und dann war es tatsächlich so, dass einer ganz dringend auf Klo gemusst hat und ist rausgerannt, hat mir danach erzählt, so manipulative Sachen, die mag er gar nicht. Ja,
das ist schon sehr manipulativ. Weil wenn, dann müsste man sagen, oder du dürfst auch wieder was rausnehmen beim nächsten Mal. Ja? weil vielleicht hast du ja zu viel reingelegt.
Richtig, aber der das da ankündigt hat, danach mir, der hat da gar nichts reingelegt.
Der Hund. Und das haben wir auf Film, auf Video.
Was ja auch ein No-Go ist, machen manche Gemeinden gar nicht mehr, dass man Eindrücke oder Worte von Gott von vorne weitergeben darf, weil denen schon einiges passiert ist. Da fällt mir eine Geschichte ein von uns, Michi. Das war, was war denn das? Das war ein Missionarsteam. Das war einer aus unserer Gemeinde und zwei andere. Und die, der aus unserer Gemeinde und noch eine, die hat halt erzählt von, ja, wir waren auf die Philippinen und haben auch das Wort Gottes mit reingebracht, da, wo man richtig einen Mehrwert hatte, so eine richtig schöne Predigt. Ja. Und dann haben sie aber dem Dritten das Mikrofon gegeben.
Okay, ich versuche mich gerade verzweifelt dran zu erinnern, echt? Aber ich weiß es gerade nicht.
Ja, da warst du nicht in Moderation, sondern meine Frau, die dich dann um Hilfe gebeten hat.
Ah.
Und dann hat er das Mikrofon genommen und hat Nike geschrien, ihr müsst alle umkehren! Ach,
doch, da war ich da, doch, doch.
Und, ja, ja. Ah, ja. Und das war super No-Go, weil der hat sich dann da auf die Knie geschmissen, hat ins Mikrofon reingeweint.
Ja, ja.
Der Techniker, der, wie es halt immer so ist, funktioniert nicht, den Regler runterdrehen haben wir vergessen. Und dann wollten dem zwei, dreimal die Leute das Mikrofon wegnehmen und er hat sich es nicht wegnehmen lassen.
Ich finde, es ist sowieso ein No-Go, wenn man fremd in einer Gemeinde ist, dass man dann irgendwie meint, man muss jetzt so seine Eindrücke, seine Meinungen und Privatbotschaften als Eindruck verpackt weitergeben. Also da müsste man dann, wenn dann schon, vorher mal fragen. Ja,
das stimmt. Aber hast du noch ein No-Go, wo du sagst, so vielleicht auch von vorne, wo man nach Eindrücken fragt oder sowas, ohne ins Mikrofon zu schreien?
Naja, das ist halt, aber was heißt No-Go? Es ist ja dann als Moderator, sagen wir mal, auch manchmal möchte man ja die Leute animieren dazu auch. Also wirklich im positiven Sinn zu sagen, wenn dir Gott was aufs Herz gelegt hat, dann sag's uns doch. Und manchmal ist es ein bisschen so träge und dann wartet man. Und dann ist es unter Umständen, hat man dann so ganz plötzlich das Gefühl, jetzt muss ich ganz schnell aufhören mit dem Warten, weil jetzt kommt Bruder XY. Dem ist jetzt gerade doch noch was eingefallen. Und dann musst du einfach, da ist, entweder du bist da wirklich geschult oder dass man dann, entweder du hast dann sogar immer deinen Privateindruck in petto oder du sagst einfach nein.
Das stimmt. Ist auch interessant, also wahrscheinlich kennen das auch nur Gemeindemitglieder, deren Gemeinden so offene Bühnen oder Mikrofone machen, dass es dann halt auch Leute gibt, die vom Zehntel ins Hundertstel ins Tausendste gehen und dann kannst du da mal auch eine Viertelstunde, 20 Minuten da sitzen und die Predigt brauchst du dann auch nicht mehr bringen.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, Betula bei mir. Hi, Betula.
Hi.
Du bist mir aufgefallen, weil du ein Lied rausgebracht hast. Ich will immer sagen, Mama, liebst du mich? Aber es heißt nur, liebst du mich, richtig?
Ja, richtig.
Ich habe mir übrigens neulich mal, weil ich alten Rap mag, also Deutschrap, angehört, Du liebst mich nicht von Sabrina Setlur.
Ah, krass.
Was meine kleine Tochter, die gerade mal 2 ist, direkt mitgesungen hat, Du liebst mich nicht, was ein bisschen kacke ist, wenn man eine kleine Tochter hat, die ganze Zeit singt, Du liebst mich nicht. Wir kommen aber auf dein Lied später nochmal zurück in einer anderen Episode. Du hast in der allerersten Episode mit mir gesagt, dass du die Liebe nicht kanntest als Muslima und wie du dich als Christ bekehrt hast, ist dir das aufgefallen. Und du hast auch gesagt, du hast dich radikalisiert. Wenn die Liebe nicht dein Treibstoff war, was hat dich denn angetrieben für diese Radikalisierung?
Ich glaube, der Durst nach der Liebe. Ich glaube, ich war einfach auf der Suche und habe einfach gesagt, ey, was ist dieser Sinn hier in diesem Leben? Und habe dann einfach gesehen, okay, es gibt einen Schöpfer. Ich brauche nur die Natur anzuschauen oder die Schönheit der Menschen zu betrachten. Und wir wollen ja auch das Positive aus den Menschen entdecken können und sehen können, nicht nur mal das Negative. Und das hat mich halt so beeindruckt und ich habe gedacht, so, ey, das muss ein Schöpfer geben und ich möchte diesem Schöpfer dienen. Das war einfach nur mein Wohlgefallen, einfach dem Schöpfer, der mich schuf, zu dienen. Ja, das war mein Antrieb.
Okay. Und es war ja dann auch so, nachdem du im Prinzip durch eine Enttäuschung dich selbst entradikalisiert hast, weil du in keine Mehrehe gehen wolltest, hast du auch so, ja, eigentlich das, was dir widersprochen hat, hast du vorher gesagt, als lauwarme Muslima gelebt.
Richtig.
Das hat ausgeschaut, also hast du gar nichts mehr gemacht, kein Gebet mehr, kein Koran mehr, sondern einfach nur, was weiß ich, was man da macht.
Wie das ausgeschaut hat, hast du gefragt. Das hat ausgeschaut, indem ich, genau, also ich habe da nicht mehr gebetet, ne, und habe das sein gelassen, nicht mehr gefasst. Ja, gefasst habe ich auch nicht mehr und kein Koran mehr gelesen. Aber ich war noch sehr verbunden auf jeden Fall. Aber es war nicht mehr so wie früher, auf gar keinen Fall. Nicht mehr so radikal. Ja, so sah das dann aus.
Okay, und dann, und du hast dich dann auch anders angezogen? Was hast du dich so angezogen wie heute schon?
Nee, die Kleidung hat sich nicht geändert. Nee.
Okay.
Ich glaube, Kleidung hat auch nicht viel zu tun mit meiner Religion damals, sondern es hat mir einfach gefallen. Ich habe mich einfach daran wohlgefühlt. Ja. Ich trage sie heute immer noch so, weißt du?
Ja. Aber ist es nicht so, also man hat ja ein Klischee, wenn man jetzt zum Beispiel dein Video sieht oder vielleicht auch dich auf Instagram verfolgt, könnte man ja schon denken, sage ich mal, wenn man Muslim ist, aber auch Christ ist, naja, die ist vielleicht, ich sage jetzt mal, ne Bitch, kam das ab und zu von irgendwelchen Muslimen oder ja, in die Richtung? Ja,
das sowas kriegst du, sowas, also die, die meine Geschichte kennen, die ja sagen zu mir, wow, du bist aber ganz schön falsche Schiene, weil schau dich mal an, ne? Weil du jetzt aussiehst und wie du früher aussahst, du bist ja jetzt richtig locker und offen. Dabei, okay, du siehst jetzt nichts Freizügiges jetzt von mir, vielleicht mal ab und an, manchmal schwächlich. Ich liebe die Ästhetik, es ist nicht zu verleugnen.
Und was machst du nochmal? Entschuldigung, manchmal, was machst du?
Was
lächelst du?
Was?
Du hast gesagt, man sieht jetzt nichts Freizügiges von dir,
genau.
Aber...
Man sieht bei mir jetzt nichts Freizügiges oder so, aber man merkt halt einfach, dass ich viel lockerer bin. Und die Leute, die mich kennen, die sehen das. Ich war früher total so eher zurückgezogener und habe aufgepasst auf meine Wortwahl. Ich war tief in mir, war schon so ein kleiner Rebellen so, ne, mit schönen Ausdrücke und sowas. Ja. Aber ich habe es halt nicht rausposaunt, sondern eher hinter verschlossenen Türen, was auch voll für mich irgendwie so ein klein wenig auch heuchlerisch war, finde ich. Aber heute bin ich halt total so offen. Mir ist egal, was andere denken. Mir ist egal, offen meine ich so in meiner Persönlichkeit. Mir ist egal, ich toleriere jetzt alle. Und sollen die doch alle denken, was sie wollen. Ich tue meinen Dienst. Gott nutzt auch sogar den, der, keine Ahnung, Ausdrücke benutzt oder was weiß ich was. Oder sich sogar freizügig kleidet. Sogar so welche werden benutzt. Wir sind alle Werkzeuge Gottes. Wir treffen immer falsche Entscheidungen in unserem Leben und Gott macht was Gutes draus. Es gibt auch einen Satz so, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. Mhm. Und ich denke einfach so, sollen die alle denken, was sie wollen? Klar gibt es so welche, es wird auch immer so welche geben und die wissen nicht, was für einen steilen Weg ich hinter mir habe und die kennen auch gar nicht die Mission, die ich tagtäglich mit Menschen habe, mit meinem Umkreis, mit Freunden, mit Muslim oder sonst irgendwelchen anderen Glaubenshintergründe, was ich da überhaupt für Werke da absolviere. Dank Jesus, dank Herrn, alles Lob gebührt Jesus, nicht mehr. Aber ja, das sehen wir ja natürlich. Ich kann ja auch nicht wissen, deswegen sollen sie ruhig urteilen.
Okay, wie ist denn, es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine harte Frage, du musst sie nicht beantworten, wenn du willst. So im Prinzip, also machst du dich ja schön und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch manchmal over the top. Ich sage jetzt mal für mich over the top. Ist es vielleicht manchmal so ein Ruf nach der Aufmerksamkeit nach deinem Vater, wo du gesagt hast am Anfang, ja, der war eigentlich Luft und meine Mutter war eigentlich diejenige, die durchgehalten hat. Ist es manchmal so ein Schrei oder war es ein Schrei?
So ein Aufmerksamkeit, dass man Aufmerksamkeit bekommen möchte von den Männern oder sowas?
Ja.
Nee, gar nicht. Null. Ich muss sogar betonen, dadurch, dass ich halt keinen männlichen Bezug hatte zu meinem Vater und auch nicht wieder zu irgendwelchen anderen aus meiner Familie, Freundeskreis oder sonst irgendwas. Ich hatte nicht diese Vaterrolle oder sonst irgendwas. Meine Mutter hat auch jeden Tag immer so nichts gegen meine Mutter. So, sie hat auch voll viel erlebt und sowas. Aber es ist halt so gelaufen und vielleicht gibt es da draußen auch Mädels, die sich damit identifizieren können, deswegen rede ich darüber. Meine Mutter war halt immer so voll feministisch so, also sie hat immer halt so die Männer voll runtergemacht, ohne dass sie es gemerkt hat und das kleine Mädchen, Betula, hat es halt jeden Tag gehört und was soll dann aus ihr werden? Also dann entsteht automatisch so ein Männerhass und so aus mir wurde halt dann dadurch auch voll die dominante Person und du hast dann halt voll den Abturn auf Männer gekriegt und bist sogar Richtung Frauen gegangen. Also so weit ist es gegangen, dass du schon gesagt hast, ey, deine Psyche ist so im Arsch, da muss so viel geheilt werden durch Jesus noch, weil einfach so viel in der Erziehung falsch gelaufen ist, schief gelaufen ist. Und dann noch, hatte ich noch ein paar Ex-Freunde, die dann sowieso, oh mein Gott, das war katastrophal, da habe ich so Missbrauch erlebt, Gewalt erlebt. Mhm. Und das hat das nochmal over the top, ne? Schön die Kirsche noch auf der Sahne obendrauf. Und so habe ich mich halt irgendwie durchgekämpft. Und diese Ästhetik, diese Schönheit, was für dich so schon zu viel ist oder für manch andere, ja, und für manchen Christen auch, ist für mich so voll normal. Also es ist so, ich liebe die Ästhetik. Es ist vielleicht nicht so, dass ich mich daran ergötze, auf gar keinen Fall. Aber ich finde einfach schöne Sachen schön. Und ich finde, der Mensch sollte das Schönste aus sich rausholen, ohne jetzt in Richtung Sündigung zu gehen. Wer weiß, ich weiß es noch nicht, es ist noch keine Klarheit, es hat noch nicht Klick gemacht bei mir da oben, sodass ich sage, oh, Petula, vielleicht sündigst du, du verführst vielleicht andere, aber ich denke mir so, ey, ich bin noch nicht verantwortlich für die Sünden anderer oder so. Weißt du, so bin ich noch in dem Kopf, was das betrifft. Ich bin noch nicht da hinter das Geheimnis gekommen. Aber vielleicht, ich bin offen, ich bin neutral, ich lasse mir alles sagen und deswegen.
Aber ich fand es cool, weil ich finde, also wer jetzt christlich sozialisiert wurde, der als Kind schon unter Christen aufgewachsen ist und in Gemeinden gegangen ist, der sieht eben Frauen, die, würde ich jetzt mal sagen, komplettes Gegenteil von dir sind. Und dann wird damit verbunden, Christsein ist jetzt übertrieben, Rock, Haare nach hinten gekämmt, fettig und kein Make-up. Und dann sieht natürlich der, ich sage jetzt mal, der schon 20, 30 Jahre Christ, jemanden wie dich, und dann denkt er sich, ach krass, die ist auch Christ, so kann man auch rumlaufen als Christ. Also das fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob du den Push-Podcast gehört hast, wo du deinen Release gegeben hast. Fand ich interessant, weil das, was Jermaine gesagt hat, fand ich... keine Ahnung, ob man da ein Auge dafür hat oder so, aber Jermaine hat gesagt, die ist vielleicht noch nicht lange Christ, er weiß es nicht, aber vielleicht ist sie noch nicht lange Christ. Und das finde ich aber sympathisch an dir. Wie, oder?
Da muss ich auch richtig schmunzeln, als ich das gehört habe.
aber das fand ich sympathisch, weil du triffst nicht diese Klischees, die wir Christen haben oder wo wir sagen, okay, Standard Christ, den können wir in diese Schublade reinpacken, sondern okay, die tritt da in Bomberjacke auf und was weiß ich, was sie macht, und schaut auch anders aus als jetzt die Standard Christin, die vielleicht ein bisschen auf cool machen will. Also dir kauft man die Coolness auf jeden Fall ab, muss ich sagen.
Okay. Also mir war es, ich möchte noch gerne daran noch etwas dazugeben. Mir ist es wichtig, dass wir verstehen, auch als Christen, dass wir uns nicht so verurteilen oder irgendwie in irgendeine Schublade stecken, sondern dass wir voll neutral bleiben und auf Gott so sehr vertrauen, dass wir sagen, ey, Gott benutzt auch diese Person, zum Beispiel einen Rocker, benutzt einen Rocker für die Rocker. Weißt du, was ich meine? Ja. Ohne, dass der Rocker nicht mehr Rocker ist. Weißt du, was ich meine? Also ja. Gott benutzt mich für die Gruppe, die sich von mir ansprechen lässt. Wir sind Menschen. Wir lassen uns von oberflächlichen Sachen so manipulieren und uns kann man so täuschen. Und die Optik ist immer der erste Eindruck. Und wenn die Leute mich sehen, dann denken sie so, boah, denken sich so ihren Teil und dann zack, mache ich meinen Mund auf und dann rede ich und dann dies und das. Dann warte ich bei meinen Leuten vom engsten Kreis so auf die Momente, wo ich mir denke, okay, jetzt kann ich reden, jetzt kann ich, also ich bin nicht nur mit denen so locker unterwegs und so ästhetisch unterwegs, sag ich jetzt mal, wie Bomberg und hast mich cool drauf. Nicht nur so, sondern ich rede auch so krasse Sachen, wo ich mir denke, so, boah, die Leute kriegen einen Schock, wenn die mich hören und dann erstmal so mich sehen. Deswegen, ich finde das so wichtig, kurz und knapp, ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücken kann, aber ich bin halt Ausländerin, müsst ihr durch. Ich weiß nicht, ob, ich will einfach nur damit sagen, so von wegen, ey, der eine ist für die Gruppe, der andere ist für die Gruppe. Ich kann nicht mit Brille und was du gesagt hast, Rock und keine Ahnung was, kann ich nicht zu den Gangstern gehen. Geht nicht. Ich bin nicht für die Gangster, ich bin für die Frauengangster, meine ich. Also Männer für Männer, Frauen für Frauen. Man muss doch die Ordnung behalten. Aber ja, du weißt, was ich meine, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dem Griechen ein Grieche, dem Heiden ein Heide und so weiter. Ne?
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Karl Gustav Severin aus Schweden. Hallo, Karl Gustav.
Hallo, Bruder.
Karl Gustav ist ein, wie kann man sagen, ein ungelernter Evangelist. So you didn't get trained in anything except for your teachers Mark, Luke, John and Matthew.
Yeah, exactly.
And last week we talked about how you received Christ. So if the listener wants to go back to listen to that, yeah, you're welcome. But now my question is, so I know you from this big environment, Levitz Ut, that's the church you serve in. Since how long?
I came there in 1990. So it's a 32 years next year.
Okay.
31 years I've been there working.
That's good. So my question is, because for me, it seemed always like you are this bunch of friends, but also pastors who are leading this church. How did, or who was the first person you got to know from Levitz Ut, which didn't exist during that time, or?
That was Ulf Ekman, who was the pastor at that time. We met in Stockholm. Uh-huh. Our heart was joined, and then God opened Russia for us. Mm-hmm. You know, I went to Russia myself first. For about 6 years, five years it was really. And we came to places, Siberia, we came to different places. I brought him with me in. He was in Uppsala, lived in Stockholm at that time. And then I felt very strong that I cannot go to Russia myself. I needed a team. Mm-hmm. The funny thing is I came to Russia to a small house that was a dog house that the old Tsar, Russian Tsar had for his dogs 100 years ago. Now that was made to a church. And the rumor went out that day I came in, Reinhard Bonnke will be there.
Okay.
So, I mean, the whole Russia, they came to hear Reinhard Bonnke.
Yeah.
And then I came and said, I'm sorry, I'm not Reinhard Bonnke, I'm Carl Gustav Severin. So his name brought all these people into these meetings. But we saw the power of God, you know, I never get it. We prayed for people. We prayed, it was 8 hour long meeting. Mm-hmm. And God healed people one by one, one by one. And people came from Siberia, people came from Ukraine, people from Armenia, and everybody said, come to us, come to us. Mm-hmm. We felt the Lord called us into mm-hmm. the Soviet Union in a very strong way. So that's how we met and we started work together.
Okay. And then you also, like, you wrote a book. I think it was, I don't know if it's your first book, Russia Stole Our Heart.
Yes, that's right.
And there is this is like a crazy story. It's like, listen, it sounds like Acts, like a bit Narnia and a bit magic, yeah. And so on. So can you tell us a little bit about it? So maybe to tease the listeners about the book. For example, you had like a whole train, a Bible train.
Yeah, I mean, the thing was that we saw a vision one time, a train going through Russia with Bibles and preachers. Of course, we were charismatic. We didn't think it was a real train. We thought it was a spiritual train. God showed us a spiritual vision. You know, charismatics are funny. God became flesh. We want to become spirit. So we thought it was a spiritual train. But we printed a picture or brochures at Russia in the mission. We started there. And God spoke to us to collect 40 million Swedish crowns, which is about 4 million euros, in 4 years' time to bring in the gospel to this Russia. One day I'm in Siberia, I'm persecuted by the KGB. And matter of fact, KGB means Karl Gustav Bestimmt in Deutsch.
Okay.
So, and after the KGB officer came and they closed down the meetings, and I went to him and said, do you want to come to Sweden? He was our enemy. Mm-hmm. And he came to Sweden to our conference. He saw all the people. And after the service, he said, I want to help you, he said. God changed him that conference in Uppsala. And then said, I have a train. And when he said that, we all listened because we have seen that train before.
Yeah.
It's 14 wagons. And then he said, you can have Bibles, you can have hospital equipment, you can have 100 preachers on it. Mm-hmm. KGB, we arranged it for you, every station you want to stay with. We will arrange everything. We will open every hall, every hospital, every prison. You can go and preach wherever you want. To every city you want to in 2 years' time.
Okay.
So that's what we did for 2 years. And we visited 30 cities together in 2 years' time. Not every week, but we was 2 weeks there and 2 weeks there. And we brought 30,000 Bibles with us. We brought preachers. And today, brother, in every city we have went to, there's churches today.
Mm-hmm.
Strong churches. So there was a start. We saw prisoners coming to Jesus. Today they are pretty. I mean, we have a bandit revival in Russia, really. I mean, most of our pastors and preachers are former drug addicts or prison, lived in prison. They get saved, they receive Jesus, and they came out. It's so fantastic to just know that.
Yeah.
What God can do.
But how is it possible? Like, the KGB was not religious. Like, but why did they tell you they gave
you the train? Still, I don't have the answer to that.
Okay.
We had to ask them, because they had never done that before that day or after that day.
Okay.
So I think it was like King Chorus in the Bible. You know, he was not religious either. Uh-huh. But for a moment, he gave permission for Nehemiah to go back and build the wall. Mm-hmm. And he helped them with material to do it. After he regretted, but, you know, sometimes, and even in the, when we ended the train ride in Khabarovsk, we went from coast to coast in Russia with this train, you know, and we went from west coast to east coast, a long trip.
Yeah.
And the TASS, the Russian media network, there are URF1, you know, we have in Germany. Mm-hmm. This was the big channel. They said, today, historic day. Youth communist, Komsomol, that was the train, was a propaganda train for communism,
yeah,
has used Word of Life to preach and have revival meeting in Russia. That has never been said on that radio before that day or after that day. Okay. But they said it. So it was his. And to be honest, when I was laying there on the train one day, and I thought about it, wow, here I'm traveling on Trans-Siberian Railway, where they transported Christian pastors for mm-hmm. prison in Siberia. When yeah. people were taken for be executed, I'm sitting here. I felt angels, brother, over the train. And I felt the presence of God. So strong. God said, now I'm taking revenge for 70 years of communism. And I bring my spirit to that nation.
This is very nice. Yeah. This, a story I heard, I don't know if it's true, but I heard that on this train, like there was a person standing on the rails. And he was hungry or prayed for a sausage, and someone just threw a sausage out the window. Is that true?
It was not that train. It was another train.
Okay.
But the Bible school student, her name was Vera. She came to Moscow from Uzbekistan,
uh-huh.
Which is a very poor country. And they came to Moscow, and everything was expensive there. First day in Bible school, she said, Lord, you have to help me to survive this year in the Bible school. And suddenly a big intercity train comes just passing her by when she waited for this. The electric train, small train.
Mm-hmm.
And when she stand there praying, a big sausage was thrown on her head and landed on her head.
Okay.
And I mean, even the Bible says all these blessings are coming, hit you. and it really hit her. And I always say, God will do anything to help a Bible school student to study his word.
Uh-huh.
Yeah.
Okay. Yeah, they're like, it's good but to go... It's very good to go to Bible school, like especially when you preach, because it's nice to hear also stories. Like another one was, I heard you baptize people like in a very how do you say that, narrow or not narrow, but like not with a lot of water.
Yeah. I watched that picture today. I wish I could show it to you.
Yeah.
But I put on my up in the second floor here, but there's a was a place far out, close to the China border in Kazakhstan,
mm-hmm.
and we baptized Uyghur people. It was a long story, but in the middle of the night, 2 o'clock in the evening, we baptized in the little river with so much water, ice cold water in November,
uh-huh.
and they were in the underwear, so we baptized them, and I said, "It's cold. Oh, we want to follow Jesus." And so that's a story you never forget.
So you would say, like, yeah, you would not regret what you experienced with God?
No. I mean, if I could live this life again, I cannot, but I will live the same life again. I will go to the same nations. I will do it again and again and again.
Mm-hmm.
Because we have seen impact. We have seen God changing nations. Think about it. Russia was a communist country. It was prison to go. You went to prison to preach faith. Mm-hmm. Today, our church in Moscow has 6,000 people. 27 services every weekend in the whole region of Moscow now.
Yeah.
And people are gathered, people are worshiping God. You can freely worship Jesus in Russia today.
Mm-hmm.
That's a miracle here.
Do you think God used you for Russia? And also, because you wrote this book with the title, Russia Stole Our Heart, why did Russia steal your heart?
Well, it's still there, you know.
Yeah.
Every time I see Russian people, I started crying because I love them.
Mm-hmm.
God did a miracle in my heart He put love to Russia. And you see, you can never reach a nation if you don't love that nation. Mm-hmm. You can never speak to people if you don't love these people. And God gave me a very, very special love for Russian people. And I is still there, you know. I was in Ukraine last week and in Armenia. And these are also beautiful nations that we love so much. But it's no people for me. I mean, for me, I know mission that, well, let's say I had 10,000 people there, 10,000 people. That doesn't mean anything for me. Mm. For me, it means the little man on the street when he meets Jesus, or the child has been paralyzed in his legs, he can walk after the service. Mm-hmm. For me, that's mission, to touch the brokenhearted, to give hope to people who are hopeless. That's what the gospel is all about.
Yeah. Do you think miracles decreased a bit in Christian society?
I think so. And I, you know what I think it depends on? An old man of God, he told me one time, it was just a summer, I traveled with him. Mm-hmm. He said this, you get what you preach. Mm-hmm. If you preach healing, God will heal people. If you don't preach healing, healing will sort of diminish. Mm-hmm. And today I see not many churches preaching healing.
Yeah.
They don't have healing services. They don't have a message about healing. They maybe say in the end, well, if you pray, come for prayer. But when you preach it with faith, when you preach fear, people get fear. Preach faith, people get faith. Yeah. Preach healing, people get healed. Mm-hmm. Well, everything comes from the platform. We have to come back to that.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
She went up and said, Papa, I always wondered where you were when I was a girl. You were never home like other Papa in the sand playing with me. You were gone all the time. And I always wondered, where were you? Mm-hmm. But now I know you were here with these people. Thank you, Papa, you didn't stay with me, but you went here instead and preached the gospel to these people.